Ich bin jetzt nicht zu einem Workshop gekommen und habe gesagt, so Leute, und wenn ich jetzt hier einmal ausraste, dann liegt das nicht an euch, sondern an den Wechseljahren. Mhm. Auch wenn das bestimmt manchmal hilfreich gewesen wäre. So, wenn du so weitermachst, dann wirst du in 2-3 Monaten in einer Klinik sein. Mhm. Und das hat nochmal einen anderen Effekt, ob ich mir das selber sage oder ob eine Person, die ich so sehr respektiere, mir das so klar sagt. Mhm. Dass man nicht Juhu schreibt bei jedem Termin, den man im Kalender hat, aber grundsätzlich sollte man sein Leben ja gerne leben. Und für mich gab es eben diesen großen beruflichen Teil, der zu erledigen war, und einen kleinen privaten Teil, den ich ganz schön fand, aber wo ich dann eben oft auch erschöpft und müde war und der mir auch immer viel, viel, viel zu schnell rumging.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Podcast-Staffel Kasia trifft, diesmal mit dem Thema Wendepunkte. Ich freue mich sehr, heute mit einer Frau zu sprechen, die erfahren hat, dass die entscheidenden Wendepunkte in unserem Leben meistens nicht im Außen passieren, sondern sehr leise und tief im Innern. Dann, wenn der Körper müde wird, der Kopf nicht mehr zur Ruhe kommt und eine innere Stimme sagt, so kann und will ich nicht mehr weitermachen. Svanti Almas kennt diese Momente. Während sie Unternehmerin, Autorin und eine der prägendsten Stimme für New Work und moderne Führung wurde, stand sie selbst mehrfach an einem Punkt, an dem mentale Gesundheit keine Theorie war, sondern eine persönliche Realität. Erfahrungen, die vieles in Frage gestellt haben und die rückwirkend neu ausgerichtet haben. In dieser Folge von Kasia trifft sprechen wir darüber, wie Svantis eigener Umgang mit Stress, Leistungsdruck und inneren Grenzen zu Wendepunkten in ihrem Leben wurden. Über den Mut, Schwäche nicht zu verstecken, über Selbstfürsorge als Führungsqualität und darüber, warum eine gesunde Arbeitswelt immer beim Menschen beginnt und nicht beim System. Ein ehrliches Gespräch über mentale und körperliche Gesundheit, innere Stärke und die Kraft, sich selbst ernst zu nehmen, auch wenn man die Welt verändern will. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich noch etwas mit euch teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Die Techniker Krankenkasse unterstützt die neue Staffel von Kasia trifft und ich könnte mir für diesen Neustart keinen passenderen Partner wünschen. Danke an die Techniker für das Vertrauen und die wunderbare Begleitung. Ich bin seit über einem Jahr selbst TK-Mitglied und habe selten erlebt, dass sich Gesundheit so unkompliziert und unterstützend anfühlen kann. Denn die Techniker unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aus eigener Kraft zu erhalten und zu fördern. Als Gesundheitspartner bietet sie kluge Lösungen, um die Gesundheit bestmöglich in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Motto, du kannst, machen wir's, steht die TK für etwas, das wir alle brauchen. Den Druck nehmen und mehr Kraft geben. Dieses Gefühl, gut für sich sorgen zu dürfen, ohne perfekt sein zu müssen. Gerade in einer Staffel, in der es um Wendepunkte geht, um Mut, ums Aufstehen, um Weitergehen und darum, auf den eigenen Körper und die eigene Kraft zu hören, passt das für mich perfekt. Mehr zu der Kampagne der TK findet ihr unter tk.de/dukannst. Liebe Svanti, herzlich willkommen zu Kasia trifft.
Freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, dass du Gästin hier in der zweiten Folge bist und würde dir gern zum Start einmal die Frage stellen, wer bist du so jenseits deines Jobtitels?
Das ist eine Frage, die einfach klingt, aber manchmal gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und wenn ich, und da kommen wir bestimmt noch hin, viele Jahre zurückgucke oder einige Jahre zurück zumindest, hätte ich gar nicht keine große Antwort darauf gehabt. Aber wenn ich jetzt so auf mich gucke, jenseits meines Jobtitels, dann bin ich jemand, was viele Menschen auch teilen, der sich mit dem beschäftigt, was gerade so um uns herum passiert und welchen Einfluss man selbst darauf nehmen kann. Das ist das eine. Wir beschäftigen uns ja in unserer Firma viel mit Führung und mit neuem Arbeiten. Mhm. Aber der andererseits auch einfach gerne trotz all dem, was gerade los ist, ein schönes Leben hätte und gelernt hat, viel mehr selbst darauf zu achten, das auch möglich zu machen.
Wie sah denn dein Leben so konkret aus, bevor du in eine Situation gekommen bist, wo du gemerkt hast, so kann es nicht mehr weitergehen, so ist es nicht mehr gesund? Wie lief dein Leben so ab?
Also das lässt sich insofern schnell erklären, als dass ich in einem Satz sagen konnte, ich habe nur gearbeitet. Also von Anfang 30, da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen, bis zu den frühen 40ern, ich bin heute 46,
Vielen Dank fürs Teilen, das ist ja nicht so selbstverständlich.
Noch habe ich kein Thema mehr beim Alter. Habe ich im Grunde 7 Tage die Woche gearbeitet. Und das ist keine Übertreibung, sondern es war für mich völlig normal, Samstag, Sonntag bestimmte Tätigkeiten zu machen, die ich auch direkt dorthin geplant hatte. Und dann habe ich mir vielleicht mal zugestanden, erst um 9 oder 10 ins Büro zu gehen, war dann aber auch bis 17, 18 Uhr im Büro. Und fand das vollständig normal und war auch der Meinung, ohne das würde es gar nicht gehen.
Das war ja auch für Berater, würde ich sagen, eine Zeit lang auch ganz, oder ist ja oftmals immer noch so ein normaler, oder so ein normales, also man macht es auch so, dass du, ja, dass der Job, es gibt viel zu tun, es macht auch Spaß wahrscheinlich und man, und jeder, genau, macht es so und es ist cool vielleicht auch oder damals, also es hat sich ja viel verändert jetzt.
Ja, und ich wollte gerade sagen, das ist natürlich gerade bei denen, die selbstständig sind, der Fall. Und gleichzeitig triggert mich der Satz, den ich ungefähr einmal pro Woche auf LinkedIn lese, dass selbstständig selbst und ständig heißt, weil das halt, wie ich heute auch weiß, totaler Blödsinn ist, weil wir alle, egal ob angestellt oder selbstständig, Freiheitsgrade haben und das ist eine Entscheidung und das ist eine Entscheidung, die man bewusst trifft, vielleicht auch unbewusst trifft und die aus irgendwelchen Mustern kommt, aber das muss nicht so sein.
Aber lustig, sie triggert mich auch sofort.
Ja, ich finde, das ich ist weiß, immer so, das heißt auch irgendwie, ich hab's nicht in der Hand und es ist so und es ist höhere Gewalt und das ist halt Unsinn.
Aber es ist ganz, danke, dass du das gleich teilst, weil ich war sofort in dem Bild, als ich mich, bevor ich in die Selbstständigkeit gesprungen bin, dass ein, der Patenonkel meines Mannes zu mir sagt, aber sei dir bewusst, Selbstständigkeit heißt selbst und ständig zu arbeiten. Mhm. Und es ist ja schon so, wir kommen ja gleich nochmal später vielleicht im Gespräch darauf zurück, wie uns dann bestimmte Glaubenssätze beschäftigen. Und ich finde es interessant, dass mich anscheinend immer noch triggert. Wie kam es dazu, dass du dann in diesem Leben, was ja sicher auch sich gut angefühlt hat und ich glaube, wenn man so viel arbeitet, dann ist man ja oft trotzdem ja auch, hat man auch Momente, in denen man im Flow ist, dass du trotzdem gemerkt hast, irgendwas funktioniert nicht oder dass du irgendwie gespürt hast, da verändert sich vielleicht in dir etwas oder wie würdest du die Situation beschreiben?
Also wie ich heute weiß, und da kommen wir vielleicht auch noch drauf oder ganz sicher drauf, bin ich sehr gut darin, eigene Emotionen wegzudrücken, obwohl ich ein empathischer Mensch bin, aber anscheinend vor allem empathisch mit anderen Leuten und mit mir selber nicht so. Das heißt, ich habe es erstmal gar nicht gemerkt, weil es für mich normal war, dass mein Leben ein Müssen war. Ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen. Wenn ich das nicht mache, dann wird es nicht gut und so weiter. Und der erste größere Wendepunkt, und wir werden sehen, ich habe mehrere gebraucht, der erste größere Wendepunkt war eine Operation, die ich Ende 2022 gemacht habe, eine Schilddrüsenoperation, musste ein Teil rausgenommen werden. Und da habe ich ganz pragmatisch gedacht, das machen wir mal schön über Weihnachten, weil
dann kannst du schnell wieder arbeiten.
Ja, genau, dann kann ich ja am 6. Januar wieder anfangen und dann stört das nicht und Weihnachten macht man ja eh nichts so groß, da will keiner was. Also habe ich das da hingelegt, wo ich heute auch nur denke, okay, krass, man legt also so eine Knotenentfernung bewusst ein paar Monate später, damit es nicht stört. Und dann war mein Plan, am 6. Januar ganz normal wieder zu starten und da habe ich gemerkt, ich fahre gar nicht mehr hoch. Also es war so ein bisschen so, als hätte mein Körper gesagt, so, jetzt bist du mal runtergefahren und jetzt halten wir dich auch da. Und natürlich habe ich dann nicht gedacht, ah, okay, cool, dann ist das so, dann ergebe ich mich dem. Sondern ich habe mich gewehrt und ich habe gemerkt, dieses Wehren führt dazu, dass ich zum Beispiel einfach überhaupt gar keine Energie mehr habe, aufzustehen. Mir sind ganz viele Haare ausgefallen. Ich war total emotionslos, also ich war nicht mal unglücklich oder traurig, sondern es war mir einfach alles egal. Und ich habe mich trotz gähnender Müdigkeit den Januar ins Büro geschleppt und habe so richtig gemerkt, ich will das nicht, aber ich muss das Und ich hatte ja dieses Müssen sehr gut durchtrainiert. Merkte, das wird anders als früher, wird das aber jetzt hier nicht besser, sondern das wird immer schlimmer.
Wie war das davor? Was waren so Momente, die dir Energie gegeben haben und Energie genommen haben, bevor du in diesen zu dieser OP gekommen bist?
Energie gegeben hat mir am Ende Sachen erledigt zu haben. So. ich mag auch gerne, wenn meine tollen Pläne, die ich für den Tag mache, wenn ich da möglichst viel Häkchen setzen kann, Energie genommen, und das lerne ich jetzt, weil ich das jetzt viel mehr einbaue, ist tatsächlich, dass ich viel introvertierter bin, als ich dachte. Okay. Und dass ich immer das Gefühl habe, okay, ich muss aber erreichbar sein, ich muss präsent sein, ich muss Calls machen, ich gehe in den Call noch rein, hier ist ein Kennenlern-Call, da möchte jemand etwas. Und dieses Verfügbarsein, da merke ich, dass mich das total viel Energie kostet, aber das war so ein Glaubenssatz von mir, dass ich dachte, ich muss das aber machen, weil wenn ich das nicht mache, erfülle ich meine Rolle nicht gut. Und dann halten manche Menschen mich vielleicht für arrogant, nicht verantwortungsbewusst und so weiter. Und deshalb mache ich das alles auch noch, und das war zu viel.
Ich glaube, das ist eine Situation, der sich viele, die vor allem auch selbstständig sind, so wiedererkennen. Oder da ruft dann der Kunde an und dann denkt man, ah, da muss ich sofort springen, oder? Und wie bist du denn in der Situation nach der OP? Wie ging es dann weiter?
Da ging es im
Grunde. Weil du hast ja ein bisschen gespürt, ich komme nicht mehr sofort, so ich das verstanden, auf den Energielevel wie sonst, oder? Und wie bist du dann weiter vorangegangen?
Also, ich hab Pause gemacht, aber überschaubar. Das muss ich gleich dazu sagen. Das ist noch nicht das leuchtende Vorbild. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Meine Werte waren zudem auch super schlecht. Also ich hatte ganz, ganz schlechte Schilddrüsenwerte, sodass hormonell eingegriffen wurde. Aber ich habe auch gemerkt, ich muss jetzt einfach mal eine Zeit lang um 14 Uhr nach Hause gehen oder um 15 Uhr. Ich habe Kundentermine abgesagt. Das war die größte Erleichterung, dass ich dachte, oh geil, ich muss jetzt irgendwie nicht zwei Tage da und dahin fahren. Das war aber auch ganz viel innerer Kampf für mich, aber ich habe die Freiheit total genossen. Ich habe dann so eine Auszeit, so eine Kur gemacht für eine Woche. Darüber haben wir ja vorhin geredet, die einen mal so entgiftet und zur Ruhe kommen lässt. Und dann auch noch im Anschluss 3 Wochen Urlaub. Okay. Und dann bin ich nach diesem Urlaub, das war dann nach Ostern, so langsamer wieder reingestartet, habe mir aber selber viel weniger Druck gemacht, performen zu müssen, weil ich mir da, und das ist vielleicht auch Bestandteil des Musters, weshalb ich mehrere Wendepunkte brauchte, weil ich mir da mal die Erlaubnis gegeben habe, das zu tun, und dachte, okay, jetzt ist offiziell irgendwas nicht gut. Jetzt darfst du auch mal ein bisschen lockerer lassen. Und ich kann aber retrospektiv sagen, als es mir dann besser ging, habe ich, ohne das zu merken, auch das Tempo wieder angezogen, weil ich mich damals einfach nie mit meinen eigenen Mustern auseinandergesetzt habe, sondern eher so rein aufs Körperliche geschaut habe, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt super, super müde bin, dann schlafe ich einfach dieses Wochenende sehr viel mehr, und dann wird es nächste Woche so weitergehen. Und das habe ich dann erst später gelernt, dass das zu kurz gesprungen ist.
Nochmal kurz zurück zu dem, zu diesem ersten Wendepunkt. Wir leben ja leider nicht nur so unter uns, ja, und so in dem, sondern ja inmitten von einem Umfeld und einer Außenwelt, die ja immer wieder auch uns bewertet, die uns ja auch unter Druck setzt, unterbewusst manchmal. Du sagst ja auch Glaubensmuster, die ja auch geprägt worden sind. Und wie ist es dir dann wirklich gelungen? Weil ich mir ging es so, als ich gerade zugehört habe, ich habe dann Kundentermine abgesagt und Urlaub gemacht und mir Zeit genommen. Wie hast du es dann wirklich geschafft, das umzusetzen? Ging es dir wirklich so schlecht, dass du gemerkt hast, ich kann nicht anders? Hattest du jemanden an der Seite, der dir geholfen hat zu sagen, das sind jetzt so die nächsten Schritte, du musst wirklich Pause machen? Wie war das Umfeld? Wie hat das Umfeld reagiert, plötzlich zu sehen, Svantje, die 24/7 unterwegs war? Macht plötzlich Urlaub. Also wie hast du es geschafft, da durchzukommen? Weil ich glaube, dass das für viele auch normal die nächste Hürde ist. Also die eine Hürde ist, sich, glaube ich, einzugestehen, ich kann nicht mehr so. Und die nächste ist, glaube ich, das wie, was mache ich jetzt mit meinem Umfeld, ja, was uns ja oft viel zu sehr beeinflusst.
Ja, also das eine, was total hilfreich ist, ist, dass ich einen Geschäftspartner habe, Michael Trautmann, den du ja auch sehr gut kennst, der sofort auch gesagt hat, ja, wieso, dann sagst du das jetzt ab und dann arbeitest du weniger und so weiter, der da mir von der Seite keinen Druck gemacht hat, wofür ich unendlich dankbar war. Weil das ist natürlich, wenn du schon innerlich so starke Stimmen hast, so, ich kann das doch nicht machen, ich kann das doch nicht absagen, dann ist es natürlich für jede äußere Stimme, die das bestätigt hätte oder gesagt hätte, ja, aber kannst du nicht gucken, dass du es vielleicht doch hinkriegst, wäre so toxisch für mich gewesen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es die eben nicht gab oder in eine andere Richtung gab. weil der Kampf mit mir selber schon groß genug war. Und am Ende war es wahrscheinlich einfach so ganz schlicht formuliert Angst. Ich war noch nicht beim Thema Selbstfürsorge, sondern es war einfach dieses Wenn-Dann. Und ich dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich vielleicht für 2-3 Monate komplett ausfalle. Und dann haben wir ein viel größeres Problem, als wenn ich mich jetzt auf das Wesentliche fokussiere und dafür aber immer noch da bin. Und ich glaube, das war im Kern meine Motivation. Also die war immer noch leistungsgetrieben, sozusagen, okay, die Situation ist so, aber wie kann ich jetzt noch das meiste rausholen, ohne irgendwann in einer Klinik zu landen oder für 3 Monate komplett raus zu sein. Das war immer mein Schreckensgespenst, in Anführungszeichen, und wahrscheinlich der Antrieb.
Aber dann war das eine gute Prüfung eurer Zusammenarbeit, zu wissen, wie das Umfeld passt, oder? Weil es gibt ja sicher auch Menschen in ganz anderen Umfeldern, wo man eher dann in einen Burnout getrieben wird, weil man merkt, keiner nimmt es ernst, dass ich keine Energie mehr habe, oder? Das ist so.
Und eins ist natürlich auch so, also gerade für deine HörerInnen, die jetzt sagen, okay, das ist gut, sowas zu thematisieren, das musste ich auch lernen. Mit einmal sagen ist es aber auch nicht getan, weil wenn du dann irgendwie am nächsten Tag zum Beispiel frisch und gut gelaunt im Büro erscheinst, weil die Energie ungefähr bis Mittag reicht und die Leute erleben dich nur in diesem Fenster, dann denken ja auch immer alle, ah ja, okay, dann geht's, dann kann ich da ja noch wieder was draufpacken und da. Und das Schlimme ist, man fängt ja auch an, das selber zu glauben. Das heißt, ein Teil der Arbeit besteht tatsächlich darin, sich selbst und anderen immer wieder zu sagen, das ist cool, dass es mir jetzt gerade wieder gut geht. Aber deshalb gehen wir nicht auf das alte Niveau zurück.
Das sind ja sicher auch Phasen gewesen, wo du Angst gespürt hast vor Veränderungen, auch wenn sie im Kopf einem ganz wichtig erscheinen und logisch und du, klar, dir bist es der richtige nächste Schritt. Kenne ich das zumindest so, dass sie ja trotzdem manchmal Angst machen. Wie reagieren die anderen oder was waren so deine Ängste in dieser Phase der Veränderung? Oder gab es überhaupt?
Ja, also es waren eher so Sorgen und Befürchtungen. Und eine Sorge, das ist ja oft so bei Leistungsorientierten, dass die dann, das ist ein bisschen gemein, aber mir hat das mein Coach auch einfach so klar gesagt, dass man so das Gefühl hat, so eine Allmachtsfantasie, dass wenn man selber nicht da ist, dass dann aber auch das ganz schlimm ist, wenn man nicht da ist. Dann gehen Sachen schief, dann wird irgendwas nicht richtig laufen, dann wird es in der Qualität nicht so gut und so. Und das habe ich gelernt, einerseits bei bestimmten Dingen auch vielleicht auch einfach mal hinzunehmen, dass es anders ist, als ich es gelöst hätte, aber auch zu lernen, das Leben geht weiter und es passiert nichts Schlimmes und so wichtig ist man dann selber doch nicht, als dass jetzt irgendwie das Chaos ausbrechen würde. Und ich muss auch retrospektiv sagen, ich habe vielleicht auch viele Dinge teilweise so bei mir gehalten, weil ich der Meinung war, so wie ich erledige, das, so ist das am allerbesten. Und im Nachhinein,
ich glaube, da fühlen sich viele abgeholt.
festgestellt, ja, vielleicht fand ich das immer noch so am allerbesten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es gibt auch andere Wege und es regelt sich auch anders. Und es ist eine subjektive Meinung, dass man es so machen kann und irgendwie so richtig schief geht trotzdem nichts.
Und du bist ja dann, durchgekommen, der Alltag kam wieder und wie ging es dann weiter? Weil du hast ja schon selber angekündigt, es war nicht nur der eine Wendepunkt, sondern mehrere. Und da interessiert es mich sehr, um von dir zu lernen sozusagen, wie kam es dann zum nächsten und was kann man daraus lernen, vielleicht den zu verhindern?
Ja, also es gab im Grunde dann noch zweimal die Situation und die letzte ist die mich aktuell beschäftigt und die für eine nachhaltige Veränderung wahrscheinlich die spannendste ist. Ich habe dann normal wieder langsam hochgefahren, war dann wieder bis 18, 19 Uhr im Büro und so weiter. Ich habe ganz okay eingehalten, am Wochenende jetzt nicht Projekte vorzubereiten, aber ich habe so gemerkt, dass so bestimmte Sachen wie LinkedIn-Posts schreiben und so dann doch immer noch Tätigkeiten fürs Wochenende waren und trotzdem Druck gemacht haben, weil man denkt, ja, ich würde jetzt eigentlich auch lieber hier auf dem Sofa liegen bleiben, aber ich muss ja noch. Und mein Körper hat sich so weit regeneriert, dass das erstmal okay war. Und dann ein Jahr später, 2023, im Frühjahr, da haben mich die Wechseljahre ziemlich hart getroffen. Und ich habe nicht verstanden, dass es die Wechseljahre sind. Das heißt, ich dachte erst so um Ostern rum, scheint kein guter Termin für mich zu sein. okay, ich habe irgendwie einen Burnout oder eine Angststörung oder eine Depression, weil ja auch die psychischen Nebenwirkungen von Wechseljahren etwas waren, das war mir nicht bekannt. Außerdem dachte ich, das hat man so mit 50 oder so, das hatte mir auch mal meine Frauenärztin gesagt. Deshalb dachte ich, okay, was ist jetzt denn los? Und glücklicherweise habe ich ein paar Freundinnen, die das, die mittendrin sind und die mich schnell auf den richtigen Weg gebracht haben. Aber bis ich dann wieder fit war, hat es auch nochmal 3-4 Monate gedauert, bis ich gut eingestellt war für mich und meine dazugehörige Therapie. Und das war quasi so kurz nach dem ersten Einschlag, das zweite Mal das Gefühl, ah, okay, es kann also auch noch mal wieder was Externes kommen, das dich so aus dem Gleichgewicht bringt und wo ich nicht so einsatzfähig bin, gerade in der Umstellungsphase. Das gilt jetzt nicht, also braucht man keine Angst haben und viele deiner HörerInnen oder Hörerinnen, das brauche ich ja nicht gendern, haben bestimmt auch Erfahrung, dass die Wechseljahre auch eine spannende und tolle Zeit sein können. Aber gerade in der Phase, wo man nicht weiß, was passiert jetzt, habe ich halt gedacht, okay, ich kann ja gar nicht mehr so arbeiten, wie ich es gewohnt bin und musste ja wieder ein bisschen mehr anfangen, auf mich zu hören, ein bisschen ruhiger werden und so weiter.
Also das ist ja eine Phase der Wechseljahre, ist ja etwas, worüber wir immer noch viel zu wenig sprechen. Warst du, als du jetzt beim zweiten Mal gemerkt hast, jetzt komme ich wieder in so eine Situation, wo die Energie nicht mehr so aufgeladen wird, hast du dann dich mehr mit anderen gleich dazu ausgetauscht oder wie bist du dann wirklich dahinter gekommen, dass es vielleicht das Thema Wechseljahre
sind? Das ist eben das Gute, dass ich in meinem Umfeld Freundinnen hatte, die auch darüber reden. Das fand ich total hilfreich.
Weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch ganz offen darüber zu sprechen. Deswegen vielen Dank dafür, weil ich habe das Gefühl, in so einer Blase bei uns redet jeder und ständig über Perimenopause alles also und viele, viele Frauen machen das sehr viel mit sich aus. Also ich habe auch eine Gynäkologin, die zu mir gesagt hat, da kommen Sie durch. Ja, und dann dachte ich mir, ich möchte da nicht durchkommen. Ja, ich merke, irgendwas ist in meinem Körper nicht so in Ordnung. Und war auch sehr dankbar, sich auszutauschen mit anderen.
Also ich war überrascht, weil ich dann irgendwann über meinen Schatten gesprungen bin und gedacht habe, ich muss dazu jetzt was auf LinkedIn posten. Und was für eine Resonanz da kam und wie viele Frauen mir private Nachrichten geschrieben haben, weil sie sich nicht getraut haben zu kommentieren und gesagt haben, okay, ich habe das ja auch alles, weil ich meine Symptome geschildert habe, was mache ich denn jetzt? Ja. Und ich habe jetzt schon eine Therapie angefangen, weil ich dachte, mit mir stimmt was nicht und so weiter. Und das fand ich, da habe ich erst gemerkt, wie wichtig das ist, darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch daran, dass ich ja selber so eine große Hürde hatte zu sagen, ich bin jetzt in der Perimenopause, weil ich immer dachte, okay, dann bin ich ja offiziell alt. Dann
Weißt du, das Schlimme ist, in Polen heißt diese Phase verblühen. Weißt du?
Oh, schön.
Ja, ich weiß es nicht. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, das ist noch viel schlimmer. Genau. Also, die einen sagen, man tankt doch eigentlich noch mal auf. Und es gibt ja die Frauen, die so begeistert, davon weiß noch, Aglaja Szyszkowicz hat mal bei mir, bei Kasia Trift und hat erzählt, im Endeffekt, muss ich sagen, es war die geilste, hat sie gleich so gesagt, Phase, weil plötzlich ging das Leben nochmal los und sie hat gemerkt, welche Kräfte kommen. Mhm. Aber davor war es schon ganz schön tough auch, ja. Aber ich dachte, als ich gehört habe, es heißt verblühen, da habe ich mich selber auch dann zeitweise dann gespürt, genauso. Das Bild ist dann auch so deprimierend, ja. Dabei ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, der Körper funktioniert anders, braucht andere Nährstoffe, man muss anders auf sich aufpassen.
Stimmt. Aber ich habe auch zeitweilig gedacht, okay, die Natur sortiert einen jetzt also aus. Also,
Was waren denn in dieser Phase die wichtigsten Entscheidungen, die du für dich getroffen hast, um da besser durchzukommen und um durchzukommen?
Ja, also man kann da viel drüber diskutieren, aber meine wichtigste Entscheidung war wirklich ganz klar eine Hormonersatztherapie zu haben oder zu machen, mir gute Ärztinnen zu besorgen, die wirklich auch wissen, worauf zu achten ist, die Lust haben, mit einem auch daran zu arbeiten, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und zu verstehen und zu lernen, was ich brauche. Aber auch, und da hat mir tatsächlich der Austausch mit so vielen Frauen auch dann eben über LinkedIn geholfen, auch Vorurteile abzulegen.
Vorurteile abzulegen.
Ja, genau.
Inwiefern?
Naja, eigene Vorurteile, weil ich jetzt, Männer und Frauen haben diesbezüglich ja oft dieselben Vorurteile, dass ich immer dachte, ja gut, wenn man in den Wechseljahren ist, dann ist jetzt auch irgendwie bald vorbei oder dann wird man anstrengend oder dann kann man wohl nicht mehr so. Und das ist ja das, was mir auch die Zeit am Anfang zu schwer gemacht hat, mir das einzugestehen. Und dann zu sehen, das ist halt Unsinn mit der richtigen Behandlung oder auch, ich will nicht nur sagen mit der richtigen Einstellung, aber daran muss man natürlich auch arbeiten. Aber es ist halt eine weitere Phase des Lebens. Das heißt aber erstmal wirklich nur, dass es eine weitere Phase des Lebens ist.
Du bist ja viel mit Kunden und ja nicht in einem Konzern, ja, der vielleicht das Thema Female Empowerment und wir reden über alles, wie es ja bei Lena war, ich immer so beeindruckt, ja, von Microsoft, wie sie erzählt hat, wie das so da alles so offen mit allem umgegangen ist in dem. Aber wie geht man damit um, so als Selbstständige mit Kunden? Ist also, das etwas, was man dann doch irgendwann mal anspricht, um sich selbst ein bisschen zu schützen oder so zu erklären? Oder ist es etwas, was du im Freundeskreis besprochen hast? Und was würdest du sagen, was war so dein Weg?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht zu einem Workshop gekommen und habe gesagt, so Leute, und wenn ich jetzt hier einmal ausraste, dann liegt das nicht an euch, sondern an den Wechseljahren. Auch wenn das bestimmt manchmal hilfreich gewesen wäre. Deshalb, ich habe es jetzt nicht explizit mit Kunden thematisiert, aber natürlich lesen einige von denen, was ich poste und die dann Lust haben, meistens natürlich eher Frauen, die dann sprechen mich dann schon an und sagen, oh, das finde ich voll spannend und cool, dass du darüber geschrieben hast und bei mir ist es so und so und dann ist es ein netter, informeller Austausch gewesen, aber ich habe schon geguckt und das ist natürlich wieder mein Muster, dass wenn ich dann irgendwo bin und wenn ich etwas tue, dann kann ich das nicht zum Thema machen in dem Sinne, als dass ich jetzt sage, okay, heute kriegt ihr eine 50%, weil mir geht's halt nicht so gut, sondern dafür bin ich auch, glaube ich, schon viel zu lange in der Beratung irgendwie so eine Art Showpony, dass ich das schon sehr gut kann, manchmal zu gut zu sagen, das wird jetzt hier gemacht und danach gucke ich halt weiter, wie es mir so geht.
Was sind so für dich jetzt die Warnsignale, wenn du so zurückblickst, ja, gibt es was sind so Themen, wo du denkst, okay, da geht schon mal die Ampel an, noch nicht auf Rot, aber so vielleicht Orange, ja, achte auf dich oder was sind, was kannst du uns da
also
mitgeben?
Ich kann ganz klar sagen und da leite ich jetzt vielleicht mal über zu dem dritten Wendepunkt, weil ich den schon so angeteased habe, nachdem ich dann gut eingestellt war und es ist trotzdem etwas, das man immer wieder überprüfen sollte und das wird auch regelmäßig angeschaut und dann das rauf und das runter und so weiter. Aber dann war ich ja im Grunde wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau meiner Leistungsfähigkeit und habe dann natürlich wieder, welche Überraschung, normal gearbeitet, also viel und habe dann eher im Laufe diesen Jahres gemerkt, ich habe immer weniger Lust. Also wenn ich etwas tue, dann mache ich das grundsätzlich auch so und mit anderen Menschen vor allen Dingen, dass ich gerne dabei bin. Aber ich merkte, ich freue mich nicht auf meine Wochen.
Und der Flow kam nicht.
Genau, so. Wenn dann der Montag oder kommt und das Wochenende um ist, habe ich schon wieder gedacht, so, oh scheiße, jetzt muss ich dies machen, jetzt muss ich das machen, jetzt steht das an. Währenddessen war es okay, aber es war davor immer im Grunde ein Nicht-Wollen oder ein großes Gefühl von Müssen und ein Gefühl der Fremdbestimmung, obwohl ich ja selbstständig bin und viel selber entschieden habe. Eigentlich alles, was in meinem Kalender ist, habe ich selber entschieden. Aber das habe ich dann nicht sehen wollen, sondern war eher so auf dem Modus, dass ich dachte, das ist schon alles zäh. Und daran habe ich das sehr deutlich gemerkt, dass was nicht stimmt, weil so muss ja Leben im Grunde gar nicht sein. Also ich verstehe schon, das geht ja wahrscheinlich auch vielen so, dass man nicht Juhu schreibt bei jedem Termin, den man im Kalender hat, aber grundsätzlich sollte man sein Leben ja gerne leben. Und für mich gab es eben diesen großen beruflichen Teil, der zu erledigen war und einen kleinen privaten Teil, den ich ganz schön fand, aber wo ich dann eben oft auch erschöpft und müde war und der mir auch immer viel, viel, viel zu schnell rumging.
Und wie bist du dann damit umgegangen? Was war so der nächste Schritt? Weil ich glaube, das ist wichtig, das auch so ernst zu nehmen, mhm, oder nämlich so aus seiner Erzählung wirklich zu merken, das hat was zu tun, dass plötzlich die Lust weg ist in Momenten, die dir früher sehr viel Lust gegeben haben.
Ja.
Wie war so der, wieder gesprochen mit dem Partner, bist du zu einem Coach gegangen, mit Freundinnen, mhm, wie?
Also, ich habe einen berufsbedingten Nachteil, und zwar die Tatsache, dass ich selbst Coach bin. Mhm. Und dann ist immer das Problem, was auch total dumm ist, dass man immer denkt, ja gut, was soll mir denn jetzt ein Coach noch sagen, was ich mir nicht selber sagen würde oder wüsste und so weiter. Deshalb habe ich viel, viel, viel zu lange gewartet, bis ich mich habe coachen lassen. Mhm. Und ich habe jetzt einen Coach, Ranghild Struss, du kennst sie ja auch, glaube ich, ganz gut, die einfach sensationell gut ist und so eine gute Analyse abliefert, wo ich einfach 2 Stunden sitze und sie beschreibt, hat mir beschrieben in einem längeren Termin, was meine Persönlichkeit ist. Und ich hatte nicht an einer Stelle das Gefühl, ich möchte das jetzt korrigieren, sondern ich dachte nur so, oh, shit, da hat dich jemand richtig gut gegriffen. Und wir sind zusammen dann in diesen Prozess gegangen. Und das ist auch das, was ich gelernt habe und auch immer noch lerne. Nachhaltige Veränderung kriegt man eigentlich nur hin, wenn man sich wirklich bereit macht zu verstehen, warum bin ich eigentlich so? Warum bin ich nach diesen ganzen Warnsignalen? Und ich habe dir jetzt 2 Wendepunkte genannt, aber natürlich, vielleicht nicht so explizit, aber in den 10 Jahren, wo ich ja quasi durchgearbeitet habe, ich hatte ja auch immer meinen Computer im Urlaub mit und manche Jahre fast keinen Urlaub gemacht, gab es natürlich auch immer Phasen der Erschöpfung, die ich hätte ernster nehmen müssen. Und warum bin ich immer dann, wenn es mir wieder besser ging, aber komplett einfach auf der Welle weitergesurft, die mich ja immer wieder an diese Stelle gebracht hat? Und das ist jetzt das, was ich einfach nicht mehr möchte und wo ich aber merke, mit den eigenen Mustern zu arbeiten, ist nochmal deutlich anstrengender, als nachmittags um 3 nach Hause zu gehen. Mhm. Also ich mache immer noch beides, aber...
Aber vielen Dank fürs Teilen von diesem Thema, weil ich glaube, dafür muss natürlich eine Bereitschaft sein, sich zu öffnen, zu verstehen und zu erkennen, irgendwie trotz allem Urlaub und allem komme ich ja trotzdem immer wieder oder in so eine gleiche Spirale. Und also ich möchte auch Ranghild Struss unbedingt empfehlen, weil sie hatte mich herausgefordert, mal als wir bei Emotion waren, meinte, ich helfe dir herauszufinden, wer willst du sein? Und ich habe damals gesagt, die DNA von Emotion ist, wer willst du sein? Ich weiß ganz genau, wer ich sein will und wer ich bin. Und bin dann auch zu ihr durch diese Analyse gegangen, um das für die Leserin zu testen und dachte dann auch, ich kann mich auch auf die 2 Stunden erinnern, dachte, oh Gott, und das ist es. Und das sind aber auch die Stärken, aber auch dann die Schwächen. Und deswegen komme ich manchmal immer wieder auch in solche Glaubenssätze. Und jetzt sind wir dabei, du hast dann die Theorie begriffen. Ja, also es gibt, da gibt es Glaubenssätze, die mich aufhalten oder mich immer wieder reinbringen in diesen Leistungsdruck. Ja, und ich muss weiter und Disziplin. So, wie kommt man dann da raus? Das ist ja schon ein Weg, den viele ja gar nicht sich trauen zu machen oder denken, braucht's nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ja schon sehr viel Erkenntnis einer selbst. Also, da gibt es Themen, die immer wieder kommen.
Ja, ich habe die Theorie begriffen.
Wie ging's dann weiter?
Ich hatte am Anfang hatte ich noch so einen Spieltrieb und dachte, das ist ja spannend, was du mir alles über mich erzählst. Das hätte ich ja niemals so gut ausdrücken können und so weiter. Stimmt, ja. Und dann hat sie mir aber auch gesagt, so, wenn du so weitermachst, dann wirst du in 2-3 Monaten in einer Klinik sein. Und das hat nochmal einen anderen Effekt, ob ich mir das selber sage, dann weiß ich ja, okay, das ist Angst und Sorge getrieben und so weiter. Oder ob eine Person, die ich so sehr respektiere und die ich für sehr schlau halte, mir das so klar sagt. Und das war schon etwas, das mich geschockt hat, weil es einfach nochmal eine andere Wirkung auf mich hatte. Und wo ich mit ihr daran gearbeitet habe, okay, was muss ich jetzt anders machen? Und ich erinnere mich an den ersten Schritt und der mag lächerlich klein klingen, und das habe ich auch immer gedacht, dass ich das nicht brauche. Aber das Erste, was ich noch am selben Tag gemacht habe, weil sie mir gesagt hat, mach das, ist zur Telekom zu gehen und mir ein 2. Telefon mit einer Nummer zu besorgen, die, glaube ich, derzeit gerade 10 Menschen in meinem Leben haben.
Ja, okay.
Und mein berufliches Telefon, oder das alte Telefon wurde dann quasi mein berufliches Telefon, von den wahrscheinlich 1000 Menschen die Nummer nee. Haben und sich nicht scheuen, mich zu jeder Zeit zu kontaktieren, wirklich auszuschalten, okay. abends und am Wochenende. Und das war schon mal das erste Gefühl von Befreiung, weil ich wirklich teilweise am Anfang habe ich es gar nicht gemerkt, habe ich mein Telefon in die Hand genommen, habe ich nochmal in die Mails geguckt, nochmal in WhatsApp und so weiter. Und es kommt dann ja total normal vor. Aber gerade wenn man so auch so ein übertriebenes Verantwortungsgefühl hat, habe ich so ganz viele Sachen getriggert. Und das mal ausschalten zu können und zu sagen, ja, Freunde, von Montag bis Freitag bin ich für euch da, aber nicht am Wochenende. Auch den Freitag möchte ich relativieren, da komme ich gleich dazu. Das war schon, da habe ich gemerkt, das ist wirklich gut und das ist wirklich wichtig. Und ich muss das Telefon auch ausmachen, das berufliche, sonst gucke ich halt drauf. Das heißt, das war so eine erster harter Cut. Das zweite war relativ früh, dass ich eine 4-Tage-Woche angefangen habe. Und das ist unheimlich cool. Und das ist so lustig, weil ich ganz lange dachte, ja, 4 Tage, also muss das sein und geht doch auch alles in 5 und merke, dass ich jetzt freitags frei, wie viel Leichtigkeit das reinbringt und dass aber überhaupt nichts Schlimmes passiert, in Anführungszeichen. Also ich würde nicht sagen, dass ich weniger schaffe, ich priorisiere anders und manche Sachen müssen halt bis Montag warten. Aber auch das zum Beispiel ein totales Gefühl von Freiheit, weil ich dann halt, keine Ahnung, irgendwas mache. Ich bin großartig mittlerweile in Zeitverschwenden.
Würdest du sagen, dass du wirklich abschalten kannst? Also kannst du dann von Freitag bis Sonntag, also wie konsequent bist du?
Ja.
Frage 1. Und wie viel bringt das, spürst du so in deinen Energiehaushalt dadurch?
Also mein Kopf ist ein sehr anstrengender Ort manchmal, das muss ich nach wie vor sagen. Also kann ich abschalten? Mal ja, mal nein. Also es gibt immer Themen, die einen oder die mich stressen, über die ich dann anfange nachzudenken. Und da habe ich mittlerweile aber gemerkt, so was kann ich tun, um aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Da ist, dass ich irgendwie eine halbe Stunde Sport mache, dass ich irgendwie rausgehe, dass ich aber vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, viel sensibler bin, was denke ich eigentlich gerade und bringt mir das was? Ein Drangit hat im Coaching mal zu mir gesagt, du gießt die falsche Pflanze. Weil man ja manchmal seine Energie in Sachen reinsteckt, die dann immer größer werden, die überhaupt nichts bringen in dem Moment. Und alleine mir das zu sagen, hilft mir oft, dann aus so einem Gedanken wieder auszusteigen, weil ich dann halt denke,
falsche Pflanze.
Stimmt, es bringt jetzt auch so gar nichts. Und das kann immer noch passieren, dass ich dann trotzdem die falsche Pflanze gieße und das erst mitten im Vorgang merke oder wenn ich schon eine halbe Stunde dabei bin. Aber ich bin sensibler geworden. Manchmal ist der Nachteil, dass man sich dann auch umso mehr ärgert. Und trainiere das aktiv, meine Gedanken nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen, um andere Gedanken zu denken?
Wie gehst du damit um, wenn du trotzdem merkst, ich komme wieder in alte Muster? Ich glaube, also ich kenne das selber, dass ich dann mich wahnsinnig frustriert sofort mich selber klein mache und denke, das ist doch logisch. Also ich habe da so einen Plan bekommen und jetzt schaffe ich es wieder nicht. Wie gehst du damit um?
Da haben wir einmal was Cooles gemacht. Und zwar habe ich nach so mehreren Tagen gemerkt, die ich eigentlich total locker und easy fand, weil da war das Event und dann bin ich dahin gegangen und dann war dies, das und jenes, auf einmal gemerkt habe, mir geht es ja gerade total schlecht wieder. Ich bin ja ganz unmotiviert und auch ganz unglücklich. Und dann habe ich geguckt, okay, was waren eigentlich all die Sachen, die ich jetzt irgendwie 5 Tage vorher gemacht habe? Und an welcher Stelle war es einfach zu viel und was hätte ich stattdessen gebraucht? Und das war so spannend, sich einfach mal diese größten Blöcke der letzten 5 Tage aufzuschreiben und zu überlegen, wo ist es denn gekippt und was wäre denn gut gewesen. Und deshalb kippt es immer mal, aber ich nehme das mittlerweile so als ein, okay, das mache ich nicht mehr. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen ein total nettes Telefonat, aber das war schon auch beruflich. Und das war von 18 bis 19 Uhr. Und ich habe gemerkt danach, mich total angespannt und genervt und habe den ganzen Abend eigentlich wieder gebraucht, um irgendwie auf ein gutes Level zu kommen. Und dann, klar, ärgere ich mich darüber, aber dann denke ich, okay, alles klar, Learning, auch nette Telefonate, die beruflich sind, nicht um 18 Uhr. So, und früher hätte ich das einfach abgehakt und jetzt gucke ich halt wenigstens drauf und sage, okay, was kann ich jetzt daraus lernen?
Hast du dir im Umfeld irgendwelche Personen mit einbezogen, also beziehst du jemanden mit ein, der dir auch so Warnsignale gibt oder machst du es mit dir selbst?
Das mache ich mit mir selbst. Ja. Als jemand, der eher introvertiert ist und der,
also eher, okay.
Ist ja ganz oft gar nicht jemand dabei.
Ja.
Deshalb schaue ich, dass ich mich selbst reflektiere und wenn ich, oft merke ich es auch erst, wenn es zu spät ist, dann bin ich nicht gut drauf und dann zu sagen, okay, was genau hat jetzt dazu geführt? Und das hilft dann aber dann doch, die Quote der Tage, wo ich nicht über mein Energielimit gehe, deutlich zu erhöhen.
Wie haben deine Wendepunkte und diese Erlebnisse deine Einstellung zum Thema Arbeit und Führung verändert?
Also ich habe gelernt, loszulassen. Das ist ja was, was ich selbst auch schon viele Jahre vorher Führungskräften gepredigt habe, aber selber vielleicht nicht so gut konnte, wie ich dachte. Weil ich dachte immer, die können ja loslassen, die haben ja Mitarbeiten und so, aber bei mir geht das nicht. Das schon und das hat auch manchmal Konsequenzen und da muss man einfach überlegen, welchen Preis zahle ich lieber. Also zum Beispiel, ich kriege eine Einladung für einen Vortrag oder einen Workshop auf einen Freitag oder eine Einladung für etwas, das aber bedeutet, dass ich von A nach B nach C reisen muss, was mich viel Energie kostet und ich nicht gerne mache. Und dann zu sagen, ich bin nicht verfügbar, bedeutet einfach weniger Umsatz, ganz platt gesprochen. Aber eben auch zu gucken, okay, aber was würde es mich andersrum kosten, wenn ich dazu Ja sage? Und ist mir das wert?
Okay.
Und das hat für mich auch was mit Loslassen zu tun von diesem Getriebenen, aber ich muss doch und dann fragen die mich nie wieder, wenn ich nicht mehr kann und all das und zu sagen, das ist mir jetzt egal. Also es muss einem egal sein, weil es gibt bestimmt Leute, die einen dann nicht mehr fragen. Aber dann ist das eben so. Dann passen die vielleicht auch nicht mehr in mein Leben.
Das bringt mich ein bisschen gerade so zu der Frage, die dir Lena Rogel stellen wollte, gestern der ersten Folge. Sie wollte gerne von dir wissen, was du für kleine Hacks und Tools hast, um im Alltag, wenn du so merkst, jetzt kommt so ein Wendepunkt, die man so in den Alltag einbauen kann. Also du hast ja schon gesagt, 4-Tage-Woche, dann nochmal Entscheidungen überdenken.
Das würde ich nicht als kleinen Hack
das
sehen.
Das ist schon mal groß, das ist, den kann ich mir vorstellen, weil das hat ja auch was mit Leistung und Glaubenssätzen im Bereich Leistung ja zu tun, dann plötzlich nur noch 4 Tage arbeiten. Ja. Aber was sind so kleinere Hacks?
Ich glaube,
oder
diese ständige Erreichbarkeit.
Okay.
Ich sehe das ja auch bei vielen Führungskräften, dass die dann immer abends nochmal auf ihr Telefon gucken, mehrfach irgendeine Mail schnell beantworten und so weiter. Wo ich wirklich weiß aus eigener Erfahrung und ganz entspannt sagen kann, das kann man auch am nächsten Tag machen, kostet dann vielleicht nochmal 20 Minuten, aber es begleitet uns nicht den ganzen Abend hindurch. Und da zu schauen, wo kann ich da konsequenter werden und auch bestimmte Erwartungshaltungen vielleicht nachverhandeln, Anführungszeichen. Dann finde ich es wichtig, etwas für sich zu finden, was einem privat Spaß macht und wobei man sich entspannt. Und das darf auch gerne super sinnlos sein. Und das immer wieder auch einzubauen und mehr wieder dieses, klingt jetzt cheesy, aber ich sag's einfach, dieses spielerisch-kreative ins Leben zu bringen. Zum Beispiel habe ich diesen Winter bestimmt 20...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist auch cringe. Aber ich habe bestimmt 20 Puzzle gemacht.
Okay.
Weil ich liebe das, habe das schon immer geliebt. Und da kann ich, ich bin stundenlang im Flow.
Und denkst an nichts oder nur an die Puzzle?
Ja, und höre da Podcasts dabei oder Hörbücher und mach. Und bin danach ultra entspannt.
Super.
Und freue mich da auch manchmal richtig drauf. Also das schlechte Wetter hat auch seine Vorteile. Und sowas dann auch zu haben und wirklich regelmäßig zu machen und nicht zu denken, ja, das ist dann was für ein Urlaub. Und andere lesen vielleicht super gerne Romane und können das stundenlang machen und sich das eben auch zu erlauben. Und das sind so diese vielen kleinen Sachen der Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge kann auch etwas sein, dass man sagt, ich räume jetzt diese total zugemüllte Kosmetikschublade heute Abend mal für eine halbe Stunde auf. Mhm. Das ist zwar irgendwie auch eine Art von Pflichterfüllung, das ist ja nicht so richtig Pflicht, aber das mache ich dann für mich. Mhm. Das heißt, was sind so die kleinen Selbstfürsorge-Hacks, die für jeden, was auch immer es ist, aber die etwas bringen und die quasi parat zu haben und regelmäßig einzubauen, vielleicht auch oder ganz sicher nicht erst, wenn man merkt, oh, jetzt war es aber wieder zu viel, weil dann ist es schwer, dann sofort umzuschalten, sondern am besten einfach wirklich zur Routine zu machen und sich das selbst auch wert zu sein. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, wenn ich nochmal so diesen Bogen schlage zu diesen Wendepunkten, die dann doch nicht nachhaltig waren. Mein Wunsch nach Veränderung war damals eher aus einer Sorge heraus. Aber ich habe dieses Leistungsthema trotzdem sehr stark in mir gehabt. Und heute, ja, habe ich es immer noch in mir, aber es ist, der Wunsch nach Veränderung ist aber auch aus einem Wunsch nach Selbstfürsorge und mehr Spaß heraus. Und dann hast du ja nicht diesen Effekt, dass sobald es dir besser geht, wird die Sorge weniger, geht man wieder in alte Muster, sondern Selbstfürsorge und Spaß hätte ich gerne bis zum Ende meines Lebens und deshalb nutzt sich das nicht ab, als weiterer Motor dann auch dran zu bleiben.
Vielen Dank fürs Teilen. Das finde ich ganz schönen Gedanken. Ist ja auch ein bisschen so dieser Gedanke, wenn du Job wechselst, nicht einfach irgendwo weg zu wollen, sondern wo willst du hin? Oder?
Das
so
habe ich auch schon mal anders gemacht und nicht so eine gute Idee.
Ich wollte so zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal dir zwei Fragen stellen. Die erste wäre, was hättest du gerne eigentlich mehr über mentale und körperliche Gesundheit gewusst? Im Nachhinein, wenn du so zurückblickst.
Ich glaube, naja, also es gibt jetzt nicht so ein Thema, weil interessanterweise gehört das Thema ja im größeren Kontext auch zu meinem Job und zum Thema New Work und Führung und so weiter. Das heißt, ich war ganz gut darin, kognitiv sogar darüber zu reden und zu denken, ich habe das für mich ganz gut gegriffen. Ich glaube, ich hätte gerne früher verstanden, wie eigentlich mein ganzes Leben, was eigentlich diese verbindenden Elemente sind und die Ursache, weshalb ich immer wieder eigentlich vor dieselbe Wand laufe. Und da auch mal den Blick Richtung Sozialisation und Kindheit zu wagen, wo ich wahrscheinlich vor einem Jahr noch hätte hier sitzen können und sagen können, brauche ich nicht, will ich nicht, muss nicht sein, da ist nichts zu holen. Und sich selber besser zu verstehen, das hätte mir bestimmt früher gut getan schon.
Und zu verstehen, dass da Dinge gibt bei uns manchmal, die ganz früh schon einfach fest, also Glaubenssätze ist ja immer das große Wort, ja. die verfestigt worden sind, die uns noch ganz unterbewusst immer wieder triggern und auch unterbewusst, oder? Und da mal hinzugucken.
Ja, und auch nicht dieses Gefühl zu haben von, das ist mir unangenehm, da fühle ich mich aber irgendwie schuldig oder ich will gar nicht, dass das jemand weiß und ich will es am liebsten auch nicht wissen, weil ich kann es ja nicht ändern.
Oder ich will es immer nur schön sehen. Oder?
Und Stärke ist, ist einfach trotz allem weiterzumachen, ist es eben nicht ganz oft.
Welche Frage, denkst du, sollten wir uns öfters stellen, so auf unserem Weg, wenn wir selbst achtsam sein wollen?
Eine Frage, mit der ich auch viel arbeite und das auch gerade lerne. Wie wäre es denn für mich richtig gut?
Schön. Zum Abschluss unseres Podcasts würde ich dich gerne nochmal fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade kurz so vor einem Wendepunkt stehen und merken, da ist etwas, ich möchte dem jetzt Raum geben. Wie würdest du es angehen?
Eine gute Frage, weil ich glaube, zu sagen, such den Coach, wäre irgendwie zu einfach. Auch wenn das trotzdem natürlich hilfreich ist, zu sagen, mit wem könnte ich da arbeiten. Aber dem geht ganz oft ja so ein stiller Prozess der Selbstreflexion voraus, wo man denkt, entweder finde ich für mich einen guten Weg oder ich stelle fest, ich hätte da doch gerne jemand an meiner Seite. Aber ich glaube, es ist wichtig, einerseits ehrlich zu sein, zu sich selbst und zu sagen, ist mein Leben, lebe ich gerade wirklich das Leben, das ich so gut finde und das mir gut tut oder welchen Preis zahle ich eigentlich im Moment? Und dann zu schauen oder sich selber auch zu erlauben, zu denken, es gibt auch Wege, dass ich diesen Preis nicht zahlen muss. Und vielleicht finde ich den selbst, aber vielleicht hilft mir auch wirklich eine andere Person dabei. Und es gibt ja auch ganz tolle Coaching-Literatur, die man sich erst einmal besorgen kann, wenn man sagt, man möchte da jetzt noch nicht so tief oder man möchte erstmal selber gucken, wo könnte es denn herkommen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten zu sagen, ich steige erstmal so ein.
Da würde es mich sehr freuen, wenn wir in die Shownotes vielleicht deine Tipps noch schreiben könnten, wenn es okay wäre.
Ja, gerne.
Zum Abschluss ein kleines Ritual. Meine nächste Gästin zum Thema Wendepunkte wird Julia Neun sein. Mhm. Gibt es etwas, was du von ihr gerne in Bezug auf Wendepunkte erfahren würdest?
Ja, ich fände es total spannend, von Julia zu erfahren, welche Wendepunkte sie sich in ihrem Leben noch wünscht.
Das ist schön, sehr gut. Vielen Dank, liebe Svantje, für das schöne und so offene Gespräch. Schön, dass du dabei warst bei Kasia trifft.
Sehr gerne.